Ich predige über Lukas Kapitel 17, Vers 5 bis 10. Lukas Kapitel 17, Vers 5 bis 10. Und die Apostel sagten zum Herrn: Mehre uns den Glauben. Der Herr aber sprach: Wenn ihr Glauben hättet, auch nur so groß wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Maulbeerfeigenbaum sagen: Entwurzele dich und pflanze dich ins Meer, und er würde euch gehorchen. Wer aber von euch, der einen Knecht beim Pflügen oder auf der Weide hat, wird zu ihm, wenn er vom Feld heimkommt, sagen: Komm sogleich her und setz dich zu Tisch? Wird er nicht vielmehr zu ihm sagen: Bereite mir etwas zu essen, umgürte dich und bediene mich, bis ich gegessen und getrunken habe, und nachher magst du essen und trinken? Weiß er etwa dem Knecht Dank dafür, dass er getan hat, was ihm befohlen war? So sollt auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen war, sagen: Wir sind unnütze Knechte, wir haben nur getan, was wir zu tun schuldig waren. Der Einstieg war: Mehre uns den Glauben. Unser Leben ist voller Glauben, jeder von uns ist überaus gläubig in jeder Sekunde seines Lebens. Wenn Sie sich auf so eine Kirchenbank setzen, glauben Sie, dass sie nicht zusammenbricht. Als Sie heute Morgen die Zahnpasta geöffnet haben, haben Sie geglaubt, dass das richtig vernünftige Zahnpasta ist und nicht Gift, was Sie um die Zähne streichen. Als Sie die Margarine oder das Butter aufs Brot strichen, hofften Sie, dass Ihnen das auch nicht schadet, sondern gut ist. Und das könnte man beliebig fortsetzen. Unser Leben ist voller Glaubenseinstellungen, wobei uns das nicht bewusst wird, weil wir meistens sagen: Ich weiß, da ist Zahnpasta drin. Ich weiß, die Butter ist gut. Ich weiß, diese Bank hält. Das heißt, aus der häufig geübten Erfahrung des Glaubens wird ein Wissen. Und deshalb registriert man den Glauben nicht mehr. Aber es ist letztlich trotzdem Glauben. Glauben ist letztlich das Wichtigste, was wir in unserem Leben haben können. Und das, was Eltern ihren Kindern mitgeben können, ist als Wichtigstes Vertrauen zu lernen. Einmal Vertrauen zu den Eltern, Vertrauen zueinander, und wenn die Eltern auch mit Gott in Verbindung stehen, Vertrauen zu Gott, der uns ein Leben lang begleiten möchte. Es gibt natürlich auch falschen Glauben. Vorgestern haben zum Beispiel einige Leute einen sehr schweren Tag gehabt, weil sie sich kaum aus dem Haus getraut haben, Freitag der 13. Und ich erinnere mich an die Offenbacher Kickers, als sie noch etwas bedeutender waren als heute, und sie einmal zu einem fernen Spiel fliegen sollten, aber der Flug auf Freitag den 13. gefallen wäre und deshalb sind sie mit dem Omnibus gefahren. Ich meine, das hat sie auch nicht besser werden lassen, aber zumindest haben sie ihr Leben gesichert. Sage ich nur scherzhaft, aber stand tatsächlich in der Presse. Manche Leute glauben an die falschen Dinge. Und da kann man natürlich nicht sagen: Mehre uns den Glauben, da kann man nur sagen: Baue den Glauben ab. Für viele ist ja die Ziehung der Lottozahlen so ein Glaubensakt. Ich wüsste gerne, wie viel da gebetet wird in diesem Moment in der Bundesrepublik. Ob nicht vielleicht doch die passenden Zahlen kommen. Für manchen jungen Menschen ist der Glaube an die Sexualität Glücksbringer Nummer eins. Es hat ein kleines Loch bekommen durch diese Sache mit AIDS, wo man jetzt auch das Glück ein klein bisschen gefährdet sieht. Und vielleicht deutlich wird, dass Sünde letztlich doch ein Trieb der Selbstzerstörung ist und kein Glücksbringer. Habe ich nur so angetippt. Es gibt Glaube an dieses und jenes. Die Jünger haben gesagt: Mehre uns den Glauben. Das heißt, lass es doch mehr Vertrauen werden, dass wir besser vorwärts kommen. Und das ist ja nicht schlecht, wenn man auf dem richtigen Weg gut vorwärts kommt. Jesus hatte gerade was von Verführung erzählt, hatte was von Vergebung erzählt, wie oft man jemand vergeben muss, dass das unbegrenzt ist. Und sie waren kurz vor Jerusalem, so wenige Tage vor dem Tod von Jesus. Und sie wussten, Jerusalem ist der Ort der Entscheidung. Da wäre Jesus schon fast einmal umgebracht worden. Wir gehen sozusagen in die Höhle des Löwen hinein. Und sie hatten wahrscheinlich ziemliche Angst. Und deshalb war es verständlich, dass sie sagten: Mehre uns den Glauben. Das heißt, lass uns doch mit Zuversicht durchkommen und wenn es geht, nicht versagen. Jesus hat ihnen dann so geantwortet, als ob er das gar nicht gehört hätte, was sie sagten. Er sagte: Wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, würdet ihr zu diesem Maulbeerfeigenbaum sagen, pflanze dich ins Meer. Das heißt, er geht gar nicht ein auf ihren Wunsch, so scheint es, sondern hält ihnen etwas vor, was sie gar nicht können, denn sie können keine Baumverpflanzung mit Gebet oder Glauben bewerkstelligen. Es erscheint fast unsinnig. Der Maulbeerfeigenbaum spielt vor dem Tod von Jesus eine ziemliche Rolle. Wer die Bibel kennt und sie ein bisschen liest, weiß, dass der ganz oft auftaucht. Jesus suchte Frucht an diesem Baum und er hat einen Feigenbaum verflucht und ähnliche Dinge. Alles ist eigentlich ein Hinweis auf das Volk Israel. Eigentlich ist dieses Volk Israel dieser Feigenbaum, der dadurch, dass sie an Jesus vorbeigegangen sind, in das Völkermeer hineingepflanzt wird. Das heißt, aus ihrem Land herausgerissen und in die Welt verstreut. Das sehe ich versteckt hinter dieser Andeutung von diesem Feigenbaum. Und dann hat es einen guten Sinn, denn normalerweise, wenn man einen Feigenbaum ins Meer pflanzen würde, würde er dort kaputt gehen. Während Gott sein Volk in diesem Völkermeer sogar bewahrt und es zurzeit wieder sammelt. Ja, hat er ihnen 50% mehr Glauben gegeben oder irgendeine Technik verraten, um mehr Glauben zu bekommen? Ich denke nicht. Im Gegenteil, in den nächsten Tagen ist der Glaube von ziemlich allen Jüngern zerbrochen. Als Jesus gekreuzigt wurde, sind sie alle weggelaufen. Da blieb keiner mehr und der am längsten blieb, hat am meisten versagt, der Petrus. Sie alle haben ihren Glauben mehr oder minder verloren. Sie haben ihn erst wiedergewonnen, als Jesus auferstanden war und ihnen begegnete als ihr Freund und dann später an Pfingsten, als endlich der Heilige Geist kam in das Leben von Menschen hinein und seit dieser Zeit Jesus auch das Herz von Menschen bewohnen kann durch Glauben. Da ist der Glaube ganz neu gemehrt und gestärkt worden und reichte dann sogar bis ans Ende der damals bekannten Welt. Das heißt, ein Petrus ging nicht nur zu Juden, sondern auch zu Heiden und die anderen Jünger sind dann, wie der Paulus, bis nach Europa gekommen und haben Jesus bekannt gemacht. Glaube kann gemehrt werden, wodurch? Dadurch, dass Gott handelt und dass Menschen Beter werden. Glaube bedeutet nicht, dass jemand seine Wünsche Gott präsentiert. Mancher Glaube ist nichts anderes als seelisches Sorgen und hat mit Glauben wenig zu tun. Mancher greist in seinem Gebet nur um den Sorgenbaum seines Lebens, statt dass er im Gebet zu Gott geht. Und Glauben, wie die Bibel ihn möchte, hängt immer an dem Wort Gottes, dass ich Gottes Zusagen kennenlerne und glaubend darauf antworte. Und eine Hauptzusage ist die von Jesus, wo er sagte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich, dass ich überhaupt diesen Glaubensweg beschreite. Wie viele Leute beten an Jesus vorbei zu Gott und wundern sich, dass in ihrem Leben sich wenig oder fast nichts tut? Glauben bedeutet in erster Linie einmal den Weg des Glaubens beschreiten und das bedeutet Lebensgemeinschaft mit Jesus jeden Tag im Gespräch, sprich Gebet. Dann geht es natürlich weiter. Wenn ich mehr Glauben haben möchte, heißt es, ich möchte für Gott mehr einsatzfähig werden. Und deshalb geht diese Geschichte hier ja weiter, indem von einem Knecht erzählt wird, der etwas arbeitet. Erst auf dem Acker, auf der Weide und schließlich zu Hause bedient er seinen Herrn. Das heißt, wenn ich mehr Glauben haben möchte, dann heißt es, ich möchte Gott mehr zur Verfügung stehen. Ich möchte mich mehr einspannen lassen von ihm, für andere Menschen mehr ein Segen werden. Zurzeit sind ja gerade so Tarifverhandlungen, ÖTV, IG Metall. Ich dachte gerade an ÖTV, das passt so in das Thema ein bisschen. 2,3 Millionen Mitglieder fordern 6% mehr Lohn und Gehalt. Das ist eigentlich das größte Reservoir, was immer mehr zunimmt, das sogenannte Dienstleistungsgewerbe. Nur die Frage, wenn man mehr fordert, ich verwende das nur als Beispiel, nicht als Kritik, man möchte das nicht missverstehen. Wenn man mehr fordert, fordert man dann 6% mehr Dienst, nein, 6% mehr Verdienst. Es heißt auch, im Dienstleistungsgewerbe geht es mehr um das Verdienen. Und das Dienen ist eigentlich nur ein Mittel zum Zweck. Bei Jesus geht es mehr um das Dienen. Ist die Frage natürlich, worum geht es in einer Gemeinde? Möchte ich in einer Gemeinde bedient werden? Und wenn es nicht geschieht, dann kritisiere ich die anderen und sage, die haben mich nicht beachtet. Und sage dann schließlich, ich bin bedient, vielen Dank, mir reicht's. Oder bin ich bereit zu dienen, mich einsetzen zu lassen? Kritik an anderen geht gewöhnlich einher mit der Pflanze der Selbstgerechtigkeit, die dabei immer größer wird. Und das ist keine Pflanze, die Gott gepflanzt hat, sondern eine, die man selbst züchtet. Während Liebe und Fürbitte Geschwister werden, gerade dort, wo man Missstände sieht und sieht, da könnte etwas anders werden, ist die Frage, wie setze ich mich dafür ein? Lasse ich mich von Jesus gebrauchen? Dieser Knecht arbeitete einmal auf dem Acker. Christen können auch auf dem Acker der Welt arbeiten, indem sie das Wort Gottes säen, indem sie den Acker vorbereiten durch freundliche Gespräche, durch Kontakte, durch Hilfsbereitschaft. Und manchmal geht dieser Same so auf, dass auch jemand ihn ernten darf, dass er jemand helfen darf, Christ zu werden, dass er ihn begleitet oder einlädt zu Gesprächen, Hausbibelkreise, Bücher schenkt, was auch immer. Dieser Knecht arbeitet auf dem Acker, arbeitet auch auf der Weide als Hirte. Ein Hirte ist jemand, der Geduld hat, der sehr viel Zeit hat für andere. Der fährt seine Schafe nicht an und sagt, friss endlich, es wäre Zeit, sondern der weiß, das braucht so und so lange dazu und dann legt sich es erstmal hin und keut das noch einmal wieder. Christen, die Hirten sind, haben Zeit für andere. Sie geben Anteil und nehmen Anteil. Anteil nehmen heißt aber nicht miteinander reden im Gottesdienst, sondern außerhalb. Dieser Knecht hat auch einen Gürtel, den er zu Hause anzieht. Dieser Gürtel ist ein Zeichen für Dienstbereitschaft. Er ist bereit zu dienen. Und das ist die Frage, ob wir auch solche Leute sind, die sich einsetzen lassen. Und am Ende von der Geschichte soll dieser Knecht sagen, wir sind unnütze Knechte. Wir haben nur getan, was uns zu tun schuldig war. Das heißt, wenn wir etwas für Gott tun, fühlen wir uns oft sehr bedeutungsvoll und sagen, guck mal du, oh, das habe ich getan. Während die Bibel sagt, die Ehre gehört Gott, nicht dir selbst, du bist ein unnützer Knecht. Das heißt, unnütz, nicht im negativen Sinn, eigentlich nur einer, der das tut, was ganz normal ist, gar nichts Besonderes. Freu dich drüber und ehre deinen Herrn dabei. Ich möchte ein paar Beispiele bringen, die teilweise von Spurgeon stammen, teilweise von anderen, sehr gute Beispiele zum Thema Gebet. Spurgeon sagte einmal vom Sinn her, dass das Gebetsschiff am meisten Fracht an Land bringt. Das Gebetsschiff kann am meisten transportieren. Die Frage auch in deinem Leben. Und der Gebetsboden ist der Boden, der am meisten Ertrag bringt. Unser heutiges Wohlergehen hängt oft mit Gebetserhörungen der früheren Tage zusammen, dass einfach Dinge in Erfüllung gingen. Die Bibel ermutigt uns zu beten, wie wenn man einen Scheck einreicht. Wenn jemand einen Scheck einreicht, wird nicht die Würdigkeit des Einreichers geprüft, sondern nur die Echtheit der Unterschrift. Und wenn Jesus uns auffordert, in seinem Namen zu beten, dann wird nicht die Würdigkeit des Einreichers geprüft, sondern die Echtheit der Unterschrift. Und Jesus hat eine echte Unterschrift bei seinem Vater. Das heißt, in seinem Namen werde ich alles erreichen bei Gott, was Gottes Wille ist. Alles. Manches Gebet ist natürlich, hatte ich vorhin schon erwähnt, eigentlich auch Ausdruck des Unglaubens, Ausdruck der eigenen Sorge nur statt des Vertrauens. Manchmal auch Ausdruck des Egoismus, ich meine mir mich. Im Gebet geht es letztlich um Gottes Ehre. Und deshalb gibt es diesen schönen Psalm 100, den viele kennen, wo es heißt, jauchze dem Herrn alle Welt. Und dann geht es weiter, dass wir zu seinen Vorhöfen einziehen mit Danken und dort hineinkommen mit Loben. Und das ist die Frage, ob wir in unserer Lage, auch die unter uns, die in Schwierigkeiten sind, Gott noch danken können, dass er sie hindurchbringt, ihn noch loben können, dass er trotzdem einen Plan mit ihrem Leben hat und auch zum Ziel kommt. Weil ja Jesus sagte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, das heißt ans Ziel, denn durch mich. Spurgeon gebrauchte dieses Bild und ich möchte das wiederholen. Ich hatte es vorher schon einmal erwähnt, von einem Bergwerk, in dem auf einer leichten schrägen Ebene die vollen beladenen Karren runterlaufen und an einem Seil über eine Rolle verbunden sind mit den leeren. Und während sie herunterlaufen, diese vollen, ziehen sie automatisch die leeren Karren nach oben. Und sagte, so ist es gut, wenn unsere vollen Dankgebete sozusagen unsere Bitten hochziehen zu Gott, als Bild gesprochen, und sie dann wieder neu beladen werden und als Dankgebete wieder hinuntergehen. Ich finde das gut. Neulich habe ich gerade einmal gebetet und habe gesagt, Herr, zeig du mir doch, was dir wichtig ist. Und erstaunlich war, dass ich die ganze Zeit über nur gedankt habe. Offensichtlich war Gott in diesem Zusammenhang das Wichtigste. Glaube ist nicht unvernünftig. Wir haben hier so einen schönen Angelweiher, auf dem man Schlittschuh laufen kann. Wenn dort einer mit einem großen Glauben eine dünne Eisdecke betreten würde, wäre das absolut unvernünftig. Und der große Glaube würde ihn nicht vor dem Einbruch bewahren. Wenn ich mit einem kleinen Glauben eine dicke Eisfläche betrete, passiert mir nichts, weil die Grundlage größer ist als mein kleiner Glaube. Glaube ist nicht unvernünftig. Er versucht nicht, das Unvernünftige herbeizukrampfen, herbeizutrotzen, sondern er vertraut, dass Gott das Richtige zu seiner Zeit gibt. Beten bedeutet auch, dass mein Herz vorbereitet wird, dass es von Sünde sich reinigen lässt. Und eine Sünde, die Gott ganz besonders reinigen möchte, ist die der Unversöhnlichkeit. Dass viele Menschen, auch Christen, sagen, ich kann irgendjemand nicht vergeben. Habe ich schon ganz oft gehört. Vielleicht gibt es heute Morgen jemand unter uns, der das bisher geglaubt hat. Wenn Jesus am Kreuz starb für unsere Sünde, dann hat er dort gesagt, Vater, vergib ihnen. Jesus kann immer vergeben. Der Einzige, der nicht vergeben kann, ist der Teufel, weil er selbst keine Vergebung bekommt und auch keine gewährt. Und wenn jemand sagt, ich kann nicht vergeben, dann stellt er sich damit auf die Ebene des Teufels, der weder vergibt noch Vergebung beansprucht. Wenn er auf der Ebene Gottes steht, und das hoffe ich doch stark, kann er immer vergeben. Es gibt überhaupt keinen Grund, weshalb er nicht vergeben kann, außer dem, dass er es nicht will. Aber der Wille Gottes ist wichtiger als dein Wille. Und deshalb ist es gut, jedem zu vergeben, selbst dem geschiedenen Ehepartner, vielleicht dem anderen, der in der Firma einmal ein bisschen aufs Kreuz gelegt hat und dadurch Nachteile verursacht hat, vielleicht dem eigenen Vater, der einmal ein bisschen unmöglich erzogen hat an manchen Stellen. Es ist immer wichtig zu vergeben, um im Herzen Frieden zu haben und Gottes Liebe zu erfahren. Wie oft sind wir im Gebet nicht vorbereitet in Situationen hineingegangen und mussten dann fliehen, weil wir keinen Sieg erbetet hatten und dann mussten wir Reis ausnehmen, statt dort zu bleiben, wenn wir genügend uns vorbereitet hätten im Gebet. Jede Biene leistet einen wichtigen Beitrag für den Bienenstock, für den Honigvorrat, für die Wärme. Jeder Christ leistet einen wichtigen Beitrag für die Wärme und das Wohlergehen seiner Gemeinde. Jedes kleinste Wurzelchen an einem Baum versorgt den ganzen Baum mit Kraft. Und so ist jeder kleine Beter, wenn er sich klein vorkommt, wichtig für den Baum seiner Gemeinde. Jeder Christ trägt bei zur Gesundheit oder zur Krankheit seiner Gemeinde. Das ist sicher sehr wichtig. Man könnte sagen, das Gebet ist wie der Pulsschlag für den ganzen Körper einer Gemeinde. Und ein gebetsloser Christ ist wie eine Art hohler Zahn, eine Gefahr für seine Umgebung, eine Bedrohung von anderen. Wir sind meistens stolz, wenn wir irgendwo Vitamin B einsetzen können. Wenn einer keine Lehrstelle bekommt, plötzlich Vitamin B, schon hat er sie. Wenn einer vielleicht irgendwo auf eine Reise nicht mitkäme, irgendwo Vitamin B, hat doch noch geklappt. Vitamin B heißt beten. Wir haben die beste Verbindung zu dem höchsten Fürsprecher, zu dem höchsten Chef, der am meisten Leute einstellen kann. Und deshalb ist es sicher gut, diese Verbindung bis aufs Letzte zu gebrauchen und immer mehr Beter zu werden. Gebet ist die wesentlichste Aufgabe. Gebet ist die wesentlichste Aufgabe, nicht nur für Mönche, die immer nur Zeit haben, sondern für alle Leute, auch für die, die in der Industrie Verantwortung tragen, ist Gebet die wichtigste Aufgabe. Nicht, dass sie ihren Schreibtisch räumen, um Beter zu werden, aber dass sie betend an den Schreibtisch gehen, dass sie morgens früh genug aufstehen, um im Gebet den Tag in der Stille beginnen zu lassen und dann auch in diesem Frieden Gottes ein Stück weit zu bleiben. Gebet ist die wichtigste Aufgabe und wird uns zu Werkzeugen Gottes machen. Es ist das höchste Vorrecht, die größte Verantwortung und die größte Macht. Mit dem Gebet erreichen wir sogar Menschen, die von Gott gar nichts wissen wollen, Menschen, von denen wir noch nicht mal wissen, wo sie sind, aber Gott kennt sie. Von diesem Evangelisten Moody, einem Amerikaner, durch den wahrscheinlich Zehntausende Jesus kennengelernt haben, vermutet man, dass hinter seiner Kraft eine kränkliche Frau stand, die für ihn regelmäßig gebetet hat. Gebet könnte man vergleichen mit der Kupplung eines Autos. Die Kupplung verbindet den laufenden Motor über das Getriebe mit den Rädern, sodass die Kraft des Motors sich in Bewegung umsetzt und das Auto fährt. Eine Kupplung braucht man, um Gänge einzulegen und zu wechseln. Und das Gebet wird vielleicht in unserem Glauben manchmal einen neuen Gang einlegen. Vielleicht muss man manchmal auch zurückschalten, weil es schwieriger wird, steiler im Leben und man intensiver beten muss. Das Gaspedal ist die Liebe, die uns zu beten macht. Wenn wir Menschen wirklich lieben, werden wir auch für sie beten. Wenn sie uns gleichgültig sind oder relativ unbedeutend, werden wir keine Gebetsverbindung zu ihnen sehen. Ich will nur einige ganz kurze praktische Dinge in Worte fassen. Wenn ich bete, mehre mir den Glauben, dann heißt es, mehre die göttliche Ordnung in meinem Leben. Hilf mir, dass ich von Dingen loskomme, die Gott nichts bedeuten. Mehre mein Gebet, mehre meine Verantwortung, mehre die Umgestaltung in dein Bild, dass ich verändert werde, mehre die Liebe, hilf, dass ich geöffnete Augen bekomme für die Anliegen anderer. Das war nur angetippt. Das heißt, wenn ich um Glauben bete, dass er wächst, wird Gott dieses Gebet erhören und mich in mehr Verantwortung, in mehr Segen hineinstellen für mich und für andere. Ich will das Wort Glauben, um das es ging, noch zum Abschluss in einen Satz verwandeln. Man kann aus jedem Buchstaben ja ein Wort machen und kommt dann zu einem Satz. 7 Buchstaben, 7 Worte. Gottes Lob aus unserem betenden Einsatz nehmen, könnte man Glauben übertragen. Gottes Lob aus unserem betenden Einsatz nehmen. Herr Jesus Christus, hab Dank, dass es uns möglich ist zu glauben, weil dein Wort die Grundlage ist, die uns deine Treue zeigt, sodass wir uns dir anvertrauen können. Hab Dank für jeden, der das getan hat oder ganz neu dazu bereit wird, weil du ihn liebst. Und hab Dank, dass der Glaube dich ehrt und auch in schwierigen Situationen durchhilft. Amen.